In der heutigen Folge Ladeweile treffen wir Christopher Burgan, Mitgründer und Geschäftsführer von Fronix. Das Startup aus Essen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Licht in den dunklen Dschungel der E-Mobilität zu bringen. Fronix erfasst und analysiert alle Einzelheiten rund um den Ladevorgang. Da die Flut an Daten das menschliche Gehirn überfordern würde, nutzt Fronix für die Auswertung und Analyse eine eigene KI. Wieso der ganze Aufwand? Um den Ladevorgang in Zukunft noch besser zu machen. Welche Knöpfe dafür gedrückt werden müssen, kann ich mir kaum vorstellen. Christopher schon, also los geht's!
In einer Welt voller Batterien spielt das Laden eine wichtige Rolle, gerade bei Elektroautos. Und während das Auto an der Ladestation steckt, nutzen Tobias Wagner und Lukas Bobinger die Ladeweile und sprechen über die Höhen und Tiefen der Ladeinfrastruktur. Spannendes Fachwissen trifft auf geladene Gäste. Ein Podcast wie ein guter Ladestopp. So kurz wie möglich, so viel wie nötig.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Ladeweile. Tobi, du bist immer noch im Auto. Wo bist du mittlerweile?
Servus Lukas, freut mich sehr, dass es wieder klappt heute. Ich bin im Osten von Schweden, nämlich gerade in Stockholm, in der Hauptstadt. Und ich habe gerade zum ersten Mal unser Intro richtig angehört und da heißt es ja, dass das Auto nebenbei lädt und an der Ladestation steckt. Und bei mir ist es gerade der Fall. Lädt dein Auto denn auch gerade?
Ich sehe sogar. Das weiß ich nicht. Wir testen gerade einen neuen Prototypen und ich sage mal 50-50, dass er lädt gerade. Ich sehe es aber bei dir durch ein Ding. Ich sehe echt, du stehst tatsächlich an der Säule. Hat denn alles geklappt? Wie ist denn dein Feldversuch ohne Ladekarte in den nordischen Ländern? Wie läuft das?
Am Anfang war ich so ein bisschen nervös, aber jetzt ist es mittlerweile tiefenentspannt, weil ich die InCharge Vattenfall-App mir runtergeladen habe. Damit kann man eigentlich alle AC-Ladepunkte in den schwedischen Städten freischalten und das funktioniert einwandfrei. Und jetzt bin ich hier wirklich, lade hier schön mit einem Mini-Plug-in-Hybrid und rechts steht noch ein Taycan. Hier fahren enorm viele Taycans rum und enorm viele Polestars. Jetzt weiß ich auch, wo die alle zugelassen werden, nämlich nicht in Deutschland, sondern alle hier in Schweden.
Das klingt gut. Aber würdest du sagen, so die Ladesäulen funktionieren besser in Deutschland oder besser in Schweden? Bauchgefühl.
Bauchgefühl, also tut sich alles nichts. Das ist ja alles mehr oder weniger okay. Die gleiche Hardware, die irgendwie dann mal Probleme macht. Also würde ich jetzt mir kein Urteil erlauben. Es gibt halt hier, ja, es ist doch häufig zugepackt von Verbrennern. Also ich verstehe die Beschilderung ja nicht, ich verstehe ja kein Wort, was da drauf steht. Aber man sieht doch erstaunlich viele Verbrenner, die dann einfach davor stehen und dann die Ladesäule blockieren. Vielleicht steht das ja auf dem Schild, dass es erlaubt ist, ich weiß es ja nicht, aber das ist so das Einzige, was mir aufgefallen ist. Das heißt, man musste schon ein bisschen rumkurven, bis man mal eine Ladesäule gefunden hat. Aber dann kann man hier schon schön die Städte erkunden. Macht schon echt Spaß, wenn das Auto nebenbei laden kann. Aber kennst du ja. Nichts Neues, gell?
Kenne ich. Lustigerweise habe ich gestern bei mir um die Ecke eine öffentliche Ladesäule entdeckt, völlig eingewuchert von meinem örtlichen Stadtwerk, der LEW. Und die ist gar nicht im Backend und sie wissen gar nicht, von welcher Säule ich rede. Und ich sage, hey, die steht hier seit mehreren Monaten anscheinend, weil so eingewuchert die ist. Da muss ich mal am Wochenende Freizeit investieren und mal schauen, was mit der Ladesäule los ist. Da telefoniere ich mal mit der Hotline.
Das wäre mal so eine Idee, oder? In der Ladesäulenverordnung, wenn irgendwie Ladestationen 3 Monate nicht mehr betrieben werden, dass man sie dann mitnehmen darf und dass man sie abschrauben darf.
Muss sich selber hinnehmen. Lustigerweise, ich weiß, dass die installiert wurde Anfang des Jahres irgendwann, März rum, glaube ich. Da habe ich es mal so ein bisschen mitbekommen. Und ich habe gestern dann aufs Typenschild geguckt. Baujahr 2017. Also die haben irgendwie einen alten Ladepunkt dahingesetzt. Da muss ich mal, also da will ich mal nachfragen, weil das ist irgendwie spanisch.
Bei eBay Kleinanzeigen geschossen, gebraucht.
Ja, macht ein Stadtwerk immer so.
Lukas, du warst ja gerade noch ein bisschen unter Strom, hast dich noch schnell ins Office beeilt, weil du gerade von einer neuen Installation kommst, richtig?
Vorinstallation mehr oder minder. Genau, ich war im Unternehmertum Munich Urban Co-Lab hier in München. Dort sind wir in zwei verschiedenen Projekten tätig als Startup-Projektpartner. Und das Ganze hat sich so gut entwickelt, dass wir die Tiefgarage jetzt auch mit Ladepunkten ausstatten. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, die privat schnell oder selber mal schnell rüberzufahren. Und am Montag treffe ich dann einen Elektriker, der montiert direkt auch am Montag oder Dienstag. Deswegen kriegen wir alles noch vor der Eröffnung am 28. Juni hin. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Haben wir jetzt drauf hingearbeitet und ja, wird gut werden.
Die Charge X Prime Now Delivery innerhalb von einer Stunde.
So ist es, mit dem ID3 mal schnell rübergegurkt. Aber sie waren ganz überrascht, wie schnell es dann doch geht. Aber ich hoffe nur, dass sie sich nicht dran gewöhnen. Das war jetzt nämlich, ich glaube, Bestellung war am Dienstag heute schon ausgeliefert. Das war VIP. Ich hoffe, das haben Sie verstanden und gehen nicht immer von solchen kurzen Zeiten aus.
Und der Use Case ist dann quasi, dass die Leute während der Arbeit oder wenn sie dort tätig sind, dann nebenbei ihr Auto anstecken können und dort aufladen können.
Genau, also grundsätzlich ja. Viel spannender wird aber eigentlich noch die Erweiterung. Die startet dann Mitte Juli durch dieses Projekt, was ich angesprochen habe. Die Tiefgarage wird einer Community zur Verfügung gestellt, die quasi dann geteilte Ladepunkte über Nacht hat. Also untertags in einem Timeslot ist sie für die Arbeitnehmer des Munich Urban Core Labs und die Partner zugänglich. Aber über die Nacht, dass die nicht nachts komplett nutzlos an der Wand hängen, wird das Ganze gerade mit dem angrenzenden Wohngebiet geschaut, dass man das irgendwie in so einem Shared-Projekt machen kann. Mehr kann ich und möchte ich dazu auch noch gar nicht sagen. Jetzt lassen wir mal schauen, wie weiter das geht. Aber ich werde sicher darüber berichten. Im Juli soll das anfangen. Das findet man unter Urban Mobility von der Unternehmertum, auch im Internet. Wird ein spannendes Projekt und ich bin echt froh, dass wir da Teil von sind und unsere Ladepunkte zur Verfügung stellen können.
Sehr cool. Jetzt ist das Thema ja über Nachtladen oder tagsüberladen ja noch relativ einfach. Man trifft einfach die Entscheidung, ich möchte dort aufladen, das ist easy. Aber jetzt, wo ich unterwegs bin, so Langstrecke, mehrere tausend Kilometer, da gibt es ja sehr viele Optionen, die man hat. Lädt man jetzt beim Einkaufen, lädt man beim Essen, lädt man super schnell oder ein bisschen langsamer, weil man mehr Zeit vertrödeln möchte. Viele, viele Entscheidungen. Hast du dich auch schon mal mit dem Thema beschäftigt?
Ja, tatsächlich. Viel am Wochenende jetzt so ein bisschen, weil jetzt so ein bisschen die Urlaubssaison ansteht. Durch Corona war ja die Langstrecke jetzt immer ein bisschen eingeschränkter. Und jetzt steht es bei mir mit dem Sommerurlaub auch an. Und ich habe so ein bisschen Bammel tatsächlich, da mal irgendwie bis Mitte Italien runterzufahren. Aber ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Deswegen, ja, mal schauen.
Apropos Entscheidung, neben mir hat er gerade der Taycan AC geladen, der hat sich jetzt spontan umentschieden und ist rüber an die DC-Säule gefahren. Das heißt, da musste quasi gerade was ändern. Das sieht man immer ganz gut. Okay, aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kennen uns ja nicht so gut aus, deswegen haben wir heute mal einen Gast eingeladen, den wir hier zufällig an der Ladesäule treffen. Christopher, servus, grüß dich.
Hi, guten Nachmittag.
Danke Christopher, für die Einladung. Auch von mir. Hi, Christopher Burkhardt von Phronix, um einmal das komplett hier einmal genannt zu haben. Grüß dich.
Hi, ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Dankeschön. Ich freue mich.
Sehr cool. Rein.
Christopher, wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, um was es hier so ein bisschen geht und was dich so interessiert. Deswegen stell dich doch mal ganz kurz vor, wie bist du zur Elektromobilität gekommen? Und ja, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, sehr gerne. Ja, Christopher Burgan, mein Name, wie wir gerade schon gesagt haben. Ich komme aus Ingolstadt und bin da groß geworden und ich glaube, da kann man relativ schnell dann verstehen, den Bezug zu den Autos, den ich seit klein auf habe. Und ja, dann letztendlich studiert, ganz normal BWL, wie das, glaube ich, viele andere Menschen auch machen, und habe mich dann im Master aber dafür entschieden, nachhaltige Unternehmensführung zu studieren, was genau versucht, die Zielsetzung von Unternehmen im Prinzip nicht nur auf diese ökonomischen Messzahlen im Prinzip zu lenken, sondern eben auch ökologische und soziale Faktoren mit einzubeziehen. Und genau diese Mischung aus ja, familiären Hintergrund und Aufwachsen in der Audi-Stadt in Verbindung mit dann einem Studiengang, der mir den Blick nochmal ein bisschen erweitert hat. Da bin ich dann letztendlich bei der Elektromobilität gelandet, weil ich glaube, dass das der beste Weg ist, dass wir unsere CO2-Reduktionsziele erreichen. Genau, und dazu möchte ich natürlich auch meinen Beitrag leisten.
Das klingt verdammt spannend und du leistest deinen Beitrag durch deinen Arbeitsalltag. Mit was verdienst du dein Geld aktuell?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, mein Arbeitsalltag besteht darin, dass ich innovative Projekte in die E-Mobilität bringen will oder letztendlich die ganzen technologischen Lösungen, die wir hier so bauen, noch weiter verbessern will, auf verschiedenen Art und Weisen. Ich bin ein sehr technologiebegeisterter Mensch, eben nicht nur Autos, sondern auch andere Technologien, digitale Technologien hauptsächlich. Und ja, da versuche ich seit ein paar Jahren in verschiedenen Richtungen mich auszuprobieren und herauszufinden, genau welche Technologien machen überhaupt Sinn und welche Technologien stiften einen wirklichen Mehrwert von denen, die wir so, die sich gerade eben entwickeln. Und wenn man an Blockchain denkt, künstliche Intelligenz etc., genau, da versuche ich mein Geld zu verdienen.
Jetzt hast du ja schon einen Punkt angesprochen, Blockchain. Wir haben uns natürlich deine Vita auch angeschaut, was du davor so gemacht hast. Und du warst ja bei der Share and Charge Foundation mehrere Jahre aktiv. Magst du da vielleicht mal kurz erzählen, was du dort getan hast und mit was du dich da beschäftigt hast?
Ja, sehr gerne. Also ich habe genau bis 2017 in Ulm habe ich nachhaltige Unternehmensführung studiert, wie ich schon gesagt hatte. Und ich kenne seit längeren Jahren den Dietrich Zimmermann. Das ist ein genau ein alter Freund von mir, der dann letztendlich aus der Innogy damals, aus dem Innogy Innovation Hub, Share and Charge herausgegründet hat und mit der verrückten Idee, so ein Airbnb für Ladesäulen zu schaffen. Also im Prinzip, dass Privatpersonen ihre Ladesäulen teilen können und damit sich die Anzahl der Ladepunkte eben erhöht. Und auch wenn ich zum Beispiel aufs Land fahre oder so, wo vielleicht die öffentliche Ladeinfrastruktur noch nicht so ausgebaut ist, dass da im Prinzip mehr Ladepunkte verfügbar sind. Und das kombiniert mit genau der Blockchain-Technologie, wie es du auch gerade schon erwähnt hast, Tobias, weil das eben eine Technologie ist, die ja in so sehr dezentralen IT-Strukturen, wie es die E-Mobilität eben auch ist, genau, Mehrwerte liefern kann auf verschiedenen Ebenen. Und ja, das war damals ein Riesenabenteuer, muss ich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin da als Product Owner mit rein. Also genau, habe das Airbnb dann letztendlich weitergetrieben. Ich bin eingestiegen, als es letztendlich aus dem Share and Charge Innovation Hub, aus dem Innogy Innovation Hub rausgegründet wurde. Und wir haben dann aber gemerkt, dieses Airbnb, das ist ein ganz schwieriger Business Case und witzigerweise sieht man das immer wieder im Markt, dass sich Leute daran probieren. Und ich freue mich auch auf den Tag, bis es jemand mal geknackt hat, das auf Dauer profitabel zu betreiben. Das haben wir nicht geschafft und haben dann ja uns sehr stark verändert und sind weiter bei Blockchain geblieben und E-Mobilität. Sind aber weg von diesem Airbnb-Gedanken und viel weit tiefer rein in die Technologie. Ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt in die Technologie reingehen sollte. Aber genau, wir wollten die Kommunikation letztendlich vereinfachen. Genau.
Da vielleicht gleich mal die Frage, woran hat es deiner Meinung nach gescheitert? War es einfach die Dichte an Ladestationen, dass es einfach zu wenig private Ladepunkte damals gab? Oder gab es andere Gründe?
Ja, also ich würde sagen, zwei Themen. Das eine Thema ist ganz klar die technologische Anbindung von privaten Ladepunkten. Also, dass viele Menschen genau da einfach auf den Preis gucken müssen und dann sich eben eine Ladesäule kaufen, die nicht intelligent ist und eben nicht mit einem Backend aus der Ferne gesteuert werden kann. Und damit auch wir keinen Zugriff auf die hatten. Also dann, wenn wir über Bezahlung sprechen, muss es ja irgendwie eine Abrechnung geben auf Basis von Ladedaten. Und wenn die eben nicht an ein Backend übermittelt werden, dann wird es auch in der Richtung schwer. Auf der anderen Seite, 2017 war halt einfach ein zu frühes Jahr. Also als ich angefangen habe, witzigerweise, hat jeder gesagt, 2017 wird das Jahr, wo jetzt der Durchbruch kommt. Ich glaube, das sagt die E-Mobilität sich schon die letzten 10 Jahre und genau 2021 wird es dann wirklich. Also, oder? 2021 wird doch das Jahr für den Durchbruch. genau, also ich glaube, es war einfach ein bisschen zu früh. Jetzt wird die Situation, würde ich sagen, nochmal eine andere sein, weil die Verkaufszahlen ja wirklich durch die Decke gehen. Also, dass 2021 das Jahr wird, da glaube ich sehr stark dran.
Da leisten wir, glaube ich, alle einen ganz wichtigen Beitrag. Nach Share and Charge hast du aber irgendwas anderes gemacht. Wie ging es denn danach weiter?
Genau, Share and Charge, wir haben das letztendlich dann in so ein Open-Source-Projekt gemacht, was letztendlich sehr entwicklergetrieben war und ich glaube, das ist da einen sehr großen Mehrwert leistet, hatten dann aber einfach Schwierigkeiten, das als kleines Startup-Team weiter zu finanzieren, haben jetzt jemanden gefunden, der das weitertreibt, die Energy Web Foundation, die Open-Source-Entwicklung letztendlich weiterführt und somit genau auch den Unternehmen etc., die das schon nutzen, auch den notwendigen Support und Weiterentwicklung leistet. Und ich habe mich dann Ende letztes Jahr genau nochmal neu orientiert, habe nochmal genau von null anfangen wollen, habe nochmal neu im Prinzip auf die E-Mobilität geblickt und auch so ein bisschen, was sind meine Interessen, wo will ich mich hinentwickeln. Und daraus ist dann ja dieses neue Projekt jetzt entstanden, die Phronix. Und genau, da können wir mal sehen, was wir da jetzt noch so drüber sprechen werden.
Es war ja eigentlich bloß eine Frage der Zeit, oder? Weil das Thema Unternehmertum und Gründen hat dich ja schon immer interessiert. Das war ja auch so der Punkt, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Du warst ja früher mal im Vorstand, glaube ich, vom Gründermagneten, von so einer Dachorganisation von den Gründern in ganz Deutschland.
Ja, genau. Also als ich dann angefangen habe zu studieren in Nürnberg, da ging das Ganze dann eigentlich schon los. Mit einem Freund zusammen habe ich dann da eine erste GmbH gegründet. Und ja, seitdem hat mich das Gründerdasein immer begleitet und habe in verschiedensten Branchen, von Filmbranche zu Persönlichkeitsentwicklung bis hin zur Landwirtschaft, habe ich schon Dinge probiert, mehr oder weniger erfolgreich. Manche Dinge existieren noch, manche nicht. Und genau, deswegen, also für mich gibt es gerade auch in meiner Lebenssituation nichts Cooleres, als Innovationen zu entwickeln und zu versuchen, ein Unternehmen aufzubauen. Und genau, mit Phronix bin ich jetzt nochmal, glaube ich, ein Stück selbstbewusster, einfach durch die ganzen Learnings, die ich in den letzten 10 Jahren, glaube ich, gemacht habe. Und der Gründermagnet ist ja war ja auch ein sehr guter Ort des Lernens dafür und hat ja dazu geführt, dass wir uns kennengelernt haben und ich eure Story auf jeden Fall mitverfolgen kann von ChargeX.
Aber damals noch komplett unabhängig von der E-Mobilität, das ist das Lustige. Und jetzt hat es uns beide in diese Branche verschlagen. Das muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich dran denke.
Du warst damals aber schon bei Tesla.
Ja, gut, aber halt noch nicht
im
Gründerleben unterwegs, genau.
Ja, kurzes
Ich bin viel entsetzter davon, dass der Christopher sich die Talentschmiede der Business School Ingolstadt hat durch die Lappen gehen lassen mit dem schönen Studiengang Automotive und Mobility Management. Das entsetzt mich viel mehr.
Ja, ich muss sagen, wenn du eben in Ingolstadt aufwächst, also ich glaube, viele hatten das Gefühl, die da zur Schule gegangen sind, ich muss mal hier raus. Also Ingolstadt ist ein schöner Ort zum Leben und auch ein sicherlich schöner Ort zum Studieren. Wenn du da aber schon 20 Jahre aufgewachsen bist, ich habe mich gefreut, in noch andere Städte zu sehen. Wieso kommen bei ChargeX alle aus Ingolstadt, aus diesem tollen Studiengang?
Also zwei sitzen dir gegenüber auf alle Fälle.
Ach so, ja, wunderbar.
Ach nee, du hast es gerade eben schon angesprochen, dein täglich Brot ist gerade das Unternehmen Phronix. Gerade als Gründer ist es dann auch für dich eine Leichtigkeit, doch einfach mal in einem 3-Minuten-Pitch zu erzählen, was verbirgt sich denn hinter diesem wunderschönen Namen? Kannst du einmal kurz so einen Rundumflug machen, was, wie, wo, wann?
Sehr gerne. Ich fange, glaube ich, an mit so einem Einsatz-Pitch. Das habe ich gelernt aus meiner Gründererfahrung, dass ein Satz, an dem muss man ganz viel feilen. Ich probiere es einfach mal. Ihr könnt mir ja sagen, ob ich ihn weiter daran feilen muss. Und dann können wir gerne auch noch in die Details gehen. Genau, also was wir machen wollen, ist, wir wollen MSPs, also Mobility Service Providern und CPOs, also den Charge Point Operatoren. Wir wollen den, ja, die beste KI-Technologie verfügbar machen, damit eben Entscheidungen rund um den Ladevorgang optimiert werden können. Und das wollen wir auf sehr Low-Code machen. Also das heißt, dass Sie ohne selbst groß in Data Science investieren zu müssen, dass Sie diese Vorteile von künstlicher Intelligenz eben für sich ja nutzbar machen können.
Ich habe Fragen über Fragen.
Das sind, hast du noch eine Minute?
Ja, der Satz ist noch ausbaufähig.
Hey, ich steige gleich einfach mal ein. Was sind denn Entscheidungen rund um den Ladevorgang? Was zählt dazu alles? Weil für mich ist nur wichtig, ist dann McDonald's in der Nähe oder nicht?
Ja, das ist also genau, öffentliches Laden ist sicherlich ein Ort, wo sehr, sehr viele Ladeentscheidungen getroffen werden. Eben ein Beispiel ist sicherlich, wenn ich nach Hause fahre, lade ich jetzt noch kurz beim HPC-Lader auf der Autobahn oder fahre ich bis zu 5% SOC runter, komme zu Hause gerade so an und suche dann ja an den 5 AC-Ladezäulen, die um meinen Wohnort oder um meine Wohnung herum in der Stadt zum Beispiel sind, suche ich dann da eine frei und lade ich über Nacht. Das ist zum Beispiel so eine Entscheidung, die glaube ich, vielen Elektroautofahrern immer wieder gestellt wird, wenn sie eben unterwegs sind. Und die entscheiden sehr oder die beeinflussen sehr, wie positiv das Erlebnis beim Elektroauto eben ist, ob ich eben einen verfügbaren Ladepunkt finde, ob der Ladevorgang schnell ist, etc. Und wir können es natürlich noch in andere Richtungen denken, eben nicht nur der Fahrer selbst macht Entscheidungen, sondern eben auch die Betreiber oder auch die Energieversorger etc., die dann die Stromversorgung organisieren müssen. Die machen auch ganz viele operative Ladeentscheidungen. Wenn wir zum Beispiel an den Use Case denken, eine stationäre Batterie an einem High-Power-Charger wird genutzt, um die Belastung des Stromnetzes zu reduzieren. Wann lade ich denn diese Batterie auf und wann entlade ich sie wieder? Das sind lauter solche Ladeentscheidungen, die sehr aus meiner Sicht eben die E-Mobilität beeinflussen. Nicht nur den Endkunden, sondern eben auch die genau die Rentabilität der Unternehmen, die diese Lösungen in den Markt bringen.
Aber es sind ja schon sehr unterschiedliche Themen, diese User Experience zu verbessern und auf der anderen Seite den Business Case vielleicht zu optimieren von diesen Betreibern. Wie bist du losgelaufen oder wie hast du gestartet? Welches Problem willst du als erstes lösen?
Ja, also ich glaube, die Kernannahme, die hinter Phronix steht, ist, dass es im Prinzip lokale und regionale und globale Einflüsse gibt um einen Ladepunkt, die berücksichtigt werden müssen, ob ein Ladepunkt eben ja bequem zu nutzen ist oder auch rentabel ist oder auch der Ladevorgang billig ist oder auch der Strom grün ist in dem Fall. Und was wir im Prinzip machen, ist, wir bauen KI-Technologie, die skaliert, wenn wir uns jetzt zum Beispiel eine Karte vorstellen, skaliert dieses Mobilitäts- und Energiesystem, das eben diesen Ladepunkt beeinflusst, analysieren kann. Und auf dieser Basis, diese Analysen im Prinzip, diese Prognosen, diese Auswertungen, die stellen wir dann den Betreibern zur Verfügung. Und was die damit dann tun, das überlassen wir den Betreibern selbst. Also wir wollen im Prinzip diejenigen sein, die diese Einflüsse verstehen und die die passende KI-Technologie im Prinzip dahin trainiert haben, dass wir diese am besten auswerten können und dann den Betreibern zur Verfügung stellen können, damit die sie dann implementieren können. Jetzt wieder im Fall von, also um das mal konkreter zu machen, das ist natürlich jetzt eine sehr hohe Flugebene, auf der wir hier sind. Also genau, jetzt haben wir gerade über öffentliches Laden gesprochen. Stellt euch eine App vor, die genau euch sagt, wo sind Ladepunkte, die ihr anfahren könnt. Und diese App gibt euch dann Vorschläge, welche dieser Ladepunkte jetzt für euren nächsten Ladevorgang der beste ist, auf Basis eben von Nutzerdaten oder eben auch einfach nur auf der Basis von, wo kriegt ihr den meisten Grünstrom oder wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass der Ladepunkt wirklich frei ist, wenn ihr ankommt. Genau, und das sind diese Analysen, die wir liefern, die dann in den Frontends, in den Lade-Apps implementiert werden können.
Was wir uns bei der Vorbereitung ein bisschen gefragt haben, ist, ob das nicht ohnehin zum Daily Business von so einem CPO gehört, zu wissen, wie die Ladeinfrastruktur genutzt wird, wie oft sie kaputt geht, wie man da vielleicht auch Predictive Maintenance einsetzen kann. Wie blickst du gerade auf den Markt? Sind da die Betreiber eher wirklich technisch unterwegs, haben ein paar Transporter, reparieren die Ladesäulen und that's it? Oder also gibt's viel zu tun für dich?
Also genau, was ich beobachte oder was auch die Kernannahme offen gesprochen bei Phronix ist, dass das eine klassische Make-or-Buy Entscheidung in Zukunft sein wird. Also Ladepunktbetreiber oder auch die Backend-Entwickler etc., die über die letzten Jahre die Infrastruktur aufgebaut haben und da noch voll mit drin sind und wo die Kern-Business-Cases sich darauf fokussieren, eben diese Infrastruktur aufzubauen und sie mal erstmal zum Laufen zu bringen und sie effizient auch weiter zu betreiben. Die werden an einem gewissen Punkt vor der Frage stehen, mache ich sowas selber oder kaufe ich es mir ein? Und es wird sicherlich Parteien geben, die sagen, ja gut, ich stelle mir meine 4-5 Data Scientists selber ein und mache es selber. Es gibt aber auch dann Parteien, die einfach dieses Risiko nicht gehen können. Data Science, wer sich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt hat oder künstliche Intelligenz an sich, das ist ein Biest. Also man muss sich da erstmal durchwühlen. Das hat viel mit Research zu tun, viel mit wirklich ausprobieren, was funktioniert nicht. Es ist nicht nur Softwareentwicklung, also Softwareentwicklung ist was ganz anderes wie eine KI zu entwickeln. Und da setze ich drauf, dass viele ja dieses Risiko nicht gehen wollen und dann auf unsere Lösungen zurückgreifen.
Jetzt hast du von Make und Buy geredet. Sind das wirklich nur CPOs und MSPs, die bei euch dann Kunde sind, oder sind da auch noch andere Kundengruppen denkbar?
Ja, also MSPs und CPOs sind für mich immer so ein Oberbegriff. Das ist ja, genau, kann man verschieden ja definieren. Wenn man zum Beispiel jetzt an einen Flottenbetreiber denkt, der ist sicherlich auch jemand, der von unserer Lösung profitieren kann. Den hätte ich jetzt einfach unter MSP auch gepackt, ohne den Flottenbetreibern jetzt weh zu tun, oder wehtun zu wollen. Aber genau, das ist, also ich nutze eben MSPs und CPOs als Oberbegriffe. Und da fallen sicherlich verschiedene Arten von Firmen drunter, weil wir können ja auch auf der CPO-Seite sowohl die Backend-Anbieter als auch die Betreiber selber von öffentlicher Ladeinfrastruktur oder die Betreiber von privater Ladeinfrastruktur oder halböffentlicher etc. Da sehen wir auch ganz viele verschiedene Arten von Firmen. Und genau, da gibt's in allen möglichen Bereichen Potenzial. Wo wir uns drauf fokussieren, das ist noch eine andere Frage. Also das ist eine Frage von Produktstrategie dann, genau, was sich noch entwickeln wird.
Wie schaut so der klassische Kundenprozess aus? Also wir sind ja auch quasi Betreiber, haben ein eigenes E-Mobility-Backend, wo die ganzen Ladepunkte ihre Daten reinsenden. Läuft es dann so ab, dass du da dir eine API dazu setzt, also eine Anbindung, eine Schnittstelle, oder dass wir den Export senden und du lässt es dann durch deine KI durchlaufen? Oder wie kann man sich solche Projekte vorstellen?
Genau, also wir fangen an mit API-basiert, also wir werden uns gar nicht groß mit Frontends am Anfang auseinandersetzen, weil wir wirklich, also unsere Kernkompetenz wird diese KI sein, und da bin ich sehr dankbar, dass ich eben von zwei KI-Experten begleitet werde, also das mache nicht ich, macht euch keine Sorgen. genau, und wir spielen dann per API dann zum Beispiel eine Empfehlung zurück, und euch muss dann nur im Prinzip kümmern, ist die Empfehlung euch das wert, mich dafür zu bezahlen oder Phronix dazu bezahlen, oder eben nicht. Und das sollte ich natürlich auch weiterentwickeln. Also die Produktstrategie geht dann dahin, dass wir das wirklich dann zur Plattform entwickeln wollen, wo jeder dieser CPOs, MSPs, unserer Kunden eben sich die KI auch konfigurieren kann, dementsprechend anpassen kann auf einen spezifischen Use Case. Das ist natürlich dann die Zukunft, da müssen wir uns hinentwickeln. Das heißt, wir fangen API-basiert an mit einem sehr engen Use Case und entwickeln das dann breiter zu mehr, ja, Konfiguration, dass das Ganze mehr auf die einzelnen Use Cases customized werden kann.
Also die Hypothese ist so ein bisschen, dass ihr so ein Software-as-a-Service-Modell habt, wo man sich dann anbinden kann und durch diese Empfehlungen der Business Case so verbessert wird oder man sich solche Kosten einspart, dass man dann eure Software dann auch bezahlen kann.
Das ist so der Return. Genau, es ist also, kannst auch KI-as-a-Service oder Prediction as a Service oder wie auch immer, genau. Also ja, in der Richtung bewegt sich das.
Mhm. Ich finde es total spannend, wenn ich das überlege jetzt, was würde bei uns denn rauskommen? Also du redest von Empfehlungen. Mich würde das mal, also gibt es ein konkretes Beispiel, wenn wir dir jetzt Daten von unseren Ladesystemen zur Verfügung stellen? Also wo geht da die Reise hin? Was für eine Empfehlung wird das? Sollen wir die Farbe vom System ändern? Ich weiß es nicht. Also kann man das konkret machen?
Ja. Also, ich glaube, zwei Themen dazu. Das eine ist, wir müssen ein bisschen über, was ist eine Empfehlung oder was kommt aus unserem System wirklich raus? Darüber können wir kurz sprechen. Und das andere ist genau, wie kann das aussehen? Also, ich fange mit dem zweiten an, um es einfach nochmal ein bisschen klarer zu machen oder verständlicher. Also, was wir gerade zum Beispiel in einem Pilotprojekt eben tun, ist die Verfügbarkeit von öffentlichen Ladevorgängen vorherzusagen. Und wenn dann der Kunde letztendlich, also ich kenne das eben von mir, ich habe um mein Haus herum, um meine Wohnung in der Stadt Essen, habe ich verschiedene öffentliche Ladepunkte. Und weil für mich stellt sich natürlich immer die Frage, zu welchem fahre ich denn jetzt? Ich nenne das dann immer diesen Ladestationssuchverkehr, weil ich immer natürlich, wenn ich in die App reinschaue, dann kann ich natürlich sehen, dass sie jetzt frei ist. Bis ich beim Auto eingestiegen bin und dann dort bin, kann auch schon wieder sein, dass sie belegt ist. Und was wir im Prinzip in diesem Use Case pilotieren, ist auf Basis unserer Prognosen, was ist denn die Ladesäule, die der Kunde in so einem Fall anfahren soll. Und dann wird das in der Lade-App im Prinzip so dargestellt, dass der Kunde auf Basis dieser Empfehlung sozusagen eine bessere Entscheidung treffen kann und eben nicht frustriert vor einer belegten Ladesäule steht. Und damit kommen wir zum zweiten Thema. Was bedeutet überhaupt Empfehlung oder wo soll das Ganze denn hingehen? Also wir wollen uns so positionieren, dass wir dazu beitragen, dass autonome Fahrzeuge in Zukunft selbst die Ladeentscheidung treffen können. Also wenn wir in die Zukunft im Prinzip denken, wir sprechen ja immer über autonomes Fahren, Level 4, Level 5 etc., was ja auch Tesla als Riesenziel hat. Aber was ist mit diesen Autos, wenn sie mal laden müssen? Und da gibt es jetzt verschiedene Visionen. Es gibt dann Hubs, wo die hinfahren. Es gibt vielleicht auch Autos, die dann privat geladen werden müssen etc. in irgendeinem AC-Ladepunkt. Aber all diese Fahrzeuge müssen eine Entscheidung treffen, wann fahre ich denn zum Laden, wann nehme ich einen neuen einen neuen Mitfahrer mit. Genau, das ist im Prinzip das, wo wir einen Beitrag leisten wollen, dass diese Autos die Entscheidung selbst fällen. Das ist aber ein Riesenschritt. Also automatisierte Entscheidungsfindung oder dass Maschinen wirklich selber Entscheidungen fällen, und das ist jetzt ein tiefes Thema eben von künstlicher Intelligenz, das ist was sehr kompliziert ist. Ich glaube, dass wir eben dahin müssen, auf der einen Seite in der Mobilität, auf der anderen Seite auch in der Energiebranche. Wann werden erneuerbare Energien gespeichert, wann werden sie in Wasserstoff umgewandelt etc., wann tue ich sie in Autos rein, wann durch das Auto wieder entladen. Das sind alles Systeme, die autonom in der Zukunft agieren sollen, damit wir eben unser CO2-Ziel erreichen oder unser CO2-Reduktionsziel. Aber das ist ein Weg dahin. Also dass die gute oder sehr gute autonome Entscheidungen fällen, das ist ein riesen komplexes Biest. Und das ist im Prinzip das, wo wir jetzt den ersten Schritt machen, indem dass wir eben Menschen erstmal Empfehlungen geben und Menschen treffen dann die Entscheidung. Weil dieser Entscheidungsprozess ist nochmal deutlich komplexer, wo wir Menschen mit unserem tollen Gehirn unglaublich viele Dinge abwägen können. Wie war die Erfahrung an diesem Ladepunkt? Wie war sie an dem anderen? Die dann noch damit einfließen in unsere Empfehlungen, die dann zur Entscheidung führen. Und das weiterzutreiben, das ist im Prinzip das, was wir mit Phronix langfristig erreichen wollen. Aber jetzt gehen wir wieder, glaube ich, zurück ins Heute.
Aber ich würde kurz ein Statement äußern, weil eigentlich wäre eine gute Empfehlungsmaschine auch schon ein großes Biest, um das mal so zu formulieren. Denn auch heute Absolut. Ist es schon noch ein Hassle, quasi eine Langstrecke zu planen. Man hat immer die Map mit ganz vielen Punkten drauf, muss dann immer durchschauen, wie schnell lädt sie, was ist der Preis. Also man muss heute schon viele Entscheidungen treffen, die man heute schon abnehmen könnte. Also wäre der größte Impact, den er erzielen könnte, nicht auch heute schon da, dass man einfach so einen cleveren Routenplaner macht, wo man die ganzen 99% der Ladepunkte ausklammert, die ich eh nicht anfahren würde. Ist das so ein Ziel, das ihr so in den nächsten Jahren im Auge habt?
Genau, also wir würden uns, oder in unserem ersten Fall arbeiten wir auch mit so einer Routen-App zusammen oder einer App eben, die Ladepunkte anzeigt, wo ich mir die dann aussuchen kann. Und da tragen wir dazu bei, dass der Kunde eben nicht mehr so vor viel Fragen steht, wenn er diese Lademap sich anguckt. Genau, wir sind selber bloß Phronix will kein Routenplaner sein. Wir können die Routenplaner noch besser machen, weil ich glaube auch, es gibt schon einige Routenplaner, die gute Arbeit machen und wenn nicht sogar sehr gute, und die sich dann auch in die richtige, oder sich weiterentwickeln und lernen, wie denn das User-Interface auszusehen hat. Und da will ich überhaupt nicht denen das streitig machen, weil da glaube ich nicht dran, dass ich besser sein kann. Ich kann ihnen bloß auf KI-Ebene noch die paar Prozent mehr schenken an eben Prognosen, die sie dann nutzen können, um die Routenplanung noch weiter zu verbessern. Also ich sehe mich als ein Unternehmen, was dazu einen Beitrag leistet, die existierenden Lösungen noch weiter zu verbessern. Genau.
Ich wollte gerade, weil du gerade gesagt hast, du denkst nicht, dass du es besser machen kannst. Mein wunderschöner ID3, der hat mich auf dem Weg nach Italien zu einer 22 kW Säule geschickt. Ich kann nicht 22 kW laden. Es ist neben der Autobahn auf Langstrecke auch völlig daneben. Also ich glaube schon, dass man da noch was besser machen kann.
Ja, genau. Und also, ja, das ist ein gutes Beispiel, weil also in der Also in der Prognose oder dieser Empfehlung, da gibt es natürlich viel zu tun. aber ich werde kein besseres Frontend als der ID.3 bauen, weil Volkswagen wird dieses Frontend selber machen und da werden sie auf keinen Fall jemand anders ranlassen. Ob das jetzt was Gutes heißt oder was Schlechtes, ich kann Volkswagen nur anbieten, dass sie auf Basis meiner KI vielleicht das verbessern können. Aber wie sie es dann im Frontend machen, das ist natürlich dann ihnen überlassen. Genau, da sehe ich die aber einfach in einer besseren Positionierung als mich.
Aber jetzt mal die kritische Frage, braucht man künstliche Intelligenz, um den Use Case abzudecken? Weil man könnte auch einfach sagen, die Analyse von historischen Daten und einfach eine Abschätzung, wie es die letzten Tage oder zu dieser Uhrzeit an dieser Ladesäule war, würde schon mal irgendwie einen großen Schritt weiterhelfen.
Absolut, das sehen wir auch schon. Also es gibt ja Lösungen, die auf Statistik arbeiten. Ja, das hilft auf jeden Fall. Das kennen wir alle auch zum Beispiel aus Google Maps, wo wir zum Beispiel wir können sehen, wie viel sind gerade im Fitnessstudio. Diese schönen Bargrafen da, die man auf Google Maps im Prinzip kennt. Ich finde eben, die helfen nicht genug. Also wenn man sowas wie im Fitnessstudio, wenn da jetzt 80 Leute sind statt 60, das ist jetzt nicht so wild. Aber wenn bei einer Ladesäule eben alle 6 oder an einem Ladeort alle 6 Ladepunkte belegt sind, das ist deutlich schwerer mit Statistik im Prinzip zu machen. Und deswegen braucht es KI. Statistik ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Damit wir dieses Ziel erreichen von autonomen Entscheidungen, braucht es absolut KI. Und da setze ich drauf. Ja.
Da habe ich eine ganz kurze Frage. Was ist denn bei euch, wir haben ganz viel über die Ladesäule an sich geredet. Aber es können ja immer zwei dazu. Es ist ja auch eine Nutzersache. Wo liegt bei euch der Schwerpunkt? Kann man sagen, ist es 50-50 gewichtet an Daten, die da einfließen? Oder ist es vor allem der Nutzer, weil du es auch vorhin gesagt hast, das Thema Entscheidung, das kommt noch irgendwann und da wird es richtig spannend. Ist das so eine Sache, wo man es noch ein bisschen aufschiebt?
Genau, also wir fangen an mit den Infrastrukturdaten und eben jetzt ein bisschen regionalere Daten, wenn wir über Wetter sprechen, über Verkehrsaufkommen etc. Da schauen wir jetzt noch nicht den einzelnen Nutzer an. Das ist also zugegebenermaßen, wenn wir dann in die Entscheidungsprozesse später reinkommen, dann müssen die Nutzerdaten da auch mit einbezogen werden. Also die spielen da eine Rolle. Die Frage ist eben da, die uns auch da sehr rumtreibt, ist Datenschutz etc., wie viel Bereitschaft ist da, Daten zu teilen mit so einem selbstlernenden System. Genau, deswegen versuchen wir uns da erstmal fernzuhalten und mit dem zu arbeiten, was eben mit Datenschutz ist erstmal nicht in den Konflikt kommt. Wenn wir dann wirklich über diese Zukunft nachdenken, autonom ist, Auto entscheidet, wann es wo wie lädt, dann braucht es natürlich auch das Fahrprofil, und den Einfluss von Nutzerentscheidungen. Aber da gibt es auch schöne Lösungen, die ich kommen sehe, Federated Learning etc., die auch Einzug in die E-Mobilität haben werden. Und da werden wir eine sehr große Rolle auch spielen wollen. Deswegen Nutzerdaten kommen in der Zukunft. Die Frage ist nur wie und datenschutzkonform.
Genau, kurzfristig hat ja jeder Angst quasi, dass sein Auto nicht geladen wird und ich glaube, da habt ihr schon eine gute Lösung jetzt oder seid ihr schon dran. Aber spannend ist ja dann, was du vorhin auch so angeteasert hast mit der Zukunft und mit der Integration der Elektroautos ins Energienetz, dass der Kunde vielleicht zwei Optionen hat, die gleichermaßen gut sind, aber die Geschichte dahinter mit der Integration im Stromnetz halt eine ganz andere ist und der Energieversorger gerne hätte, dass du jetzt genau zu der Ladesäule fährst. Wie kann man sich das so vorstellen in Zukunft? Gibt es da dann Incentivierung für den Nutzer oder was sind so deine Ideen da in dem Bereich?
Ja, also ich finde dieses dynamische Pricing oder dynamische Preissetzung, je nachdem zum Beispiel wie CO2-intensiv auch ein Ladevorgang gerade ist, das finde ich ein super spannendes Thema. Also ich finde es zum Beispiel sehr spannend, dass wir so viel zurzeit sprechen darüber, dass in der Nacht alle Elektroautos laden sollen, weil da die Belastung am niedrigsten ist. Wenn ich aber an Sommer denke und sonnige, windige Sommertage, dann sollten alle Elektroautos eigentlich am Tag laden und nicht in der Nacht. Und das sind genau solche Themen, wo ich glaube, dynamische Preissetzung auf Basis eben von dem, genau, was das Energiesystem auch gerade beschäftigt, zu einem gegebenen Zeitpunkt, an einem gegebenen Ort. Da setze ich auch viel, viel drauf und da wird KI auf jeden Fall auch eine sehr wesentliche Rolle spielen, das Energiesystem zu verstehen und auf Basis von eben Zielsetzungen des Energiesystems dann Anreizsysteme zu schaffen, das eben an gewissen Zeiten geladen wird und an anderen eben nicht.
Jetzt ein spannender Begriff ist natürlich immer Google in diesem Space. Und Google hat natürlich unglaublich viele Nutzerdaten, aber ist wahrscheinlich auch selber sehr stark im Bereich KI. Wer ist jetzt ein Freund oder ein Feind für dich, mit denen zusammenzuarbeiten?
Ja, Google beobachtet natürlich jeder, glaube ich, in diesem Markt, was die so tun. Also ja, ich würde mich als im ersten Schritt auch mal als Lieferant bezeichnen. Ich bin jetzt mal super selbstbewusst. genau, wenn wir eben es schaffen, dass unsere Lösungen Google Maps zum Beispiel optimieren können. Ich bin gespannt, ob sie sich darauf einlassen. Ich würde eher sagen, nein. die werden sicherlich ihre eigenen Themen machen. Wo ich aber Google, oder wo ich spannend finde, Google zu beobachten, ist die Energiebranche. Genau, weil Google da ja noch kaum tätig ist und Google ist sehr stark, was die Mobilität anbelangt, eben wenn wir Google Maps uns angucken und du hast es schon angesprochen, viele Nutzerdaten hat, wo sich Menschen bewegen. Aber Google, aus meiner Sicht zumindest, ist noch nicht so, oder aus meinem Wissen heraus, ist noch nicht so tief im Verständnis darüber, wie unsere Energiesysteme funktionieren, wie da Datenanalysen gefahren werden müssen, damit das Energiesystem auch optimiert wird. Und da setze ich natürlich auch drauf, dass wir da noch mal ein bisschen mehr verstehen und dann noch den Schritt schneller sein können. Wie lang ist die Frage? Also die Ressourcen sind natürlich bei Google ganz anders aufgehangen wie bei uns.
Ein bisschen.
Genau, ganz, ganz wenig anders.
Ich stelle mir gerade dein Telefonbuch richtig voll vor, wenn du jetzt mit Energiebetreibern und Netzbetreibern, ich glaube, wir haben über 900 Netzbetreiber in Deutschland, das könnte richtig kompliziert werden, die da alle unter einen Hut zu bekommen.
Da sprichst du was an. Das ist vielleicht auch nicht der, ich hab viel gelernt auch über das Energiesystem in den letzten Jahren und gemerkt, vielleicht ist Deutschland auch nicht der beste Ort in der Hinsicht. Auch wie der Markt strukturiert ist, genau wie wenn wir drüber sprechen, Netzausbau, dynamische Preise etc. Vehicle to Grid ist ein Riesenthema. Smart Meter Gateway wird hoch und runter diskutiert, aber wenig gemacht. Etc. etc. Deswegen, ja, ich glaube, wenn man es in Deutschland richtig hinkriegt, dann marschiert man in anderen Märkten vielleicht so richtig durch, weil man viel mehr Widerstand gewohnt ist.
Jetzt bist du mit deiner Lösung schon live oder hast die ersten Piloten in Betrieb? Was sind so deine ersten Erkenntnisse? Ich glaube, so von so einer Startup-Idee hin zum ersten Piloten zu kommen, ist ein riesengroßer Schritt. Läuft so wie geplant oder kamen irgendwie Neuigkeiten hinzu, die du nicht erwartet hast? Was sind so deine Erfahrungswerte bisher?
Ja, also Startup-Leben ist immer schwer. Das ist auch in unserem Fall nicht so. Auch in einem boomenden Elektromobilitätsmarkt, glaube ich, muss man sich überlegen, genau wie fokussiert man sich etc. Genau, wir haben verschiedene Anfänge von verschiedenen Projekten, aber du kannst natürlich nicht alles machen, vor allen Dingen, wenn du eben erst 3-4 Leute bist und dich einfach 100% fokussieren musst. Das ist ein großes Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Und genau, also ich bin begeistert von meinen KI-Lern, die Technologie oder also wir sind eben angetreten mit dem, dass wir die These haben, dass wir das, was wir jetzt entwickeln, besser ist als das, was wir bisher im Research und in der im Markt, also in R&D-Projekten oder so, gesehen haben. Und bisher zeigt sich das. Also wir sind natürlich noch weiter am Testen, aber die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Genau, jetzt müssen wir es natürlich noch, also Skalierung ist ein anderes Thema nochmal. Also wenn du was an einem Ort kannst, kannst du es dann auch an einem anderen Ort. Das ist bei KI auch ein Riesenthema, was viele Menschen nicht betrachten in dem Markt. Also genau, es gibt viele tolle R&D-Projekte in dem Bereich KI und E-Mobilität, aber kriege ich das auch wirklich hin, wenn da mal 80.000 Ladepunkte auf die KI oder von der KI berücksichtigt werden müssen? Das ist ein Riesenthema. Und das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Genau, und wie es immer so ist, als kleines Startup, starke Partner sind einfach unglaublich wichtig. Und da hatten wir bisher sehr, sehr viel Glück und konnten eben coole Projekte an Land ziehen und konnten sehr viel lernen. Ja, genau. Das mal so zusammengefasst.
Wie kann man dich erreichen, wenn man jetzt quasi Betreiber ist von Ladeinfrastruktur und quasi jetzt sagt, wann läuft nicht so gut, ich würde ja gerne irgendwie die Zahlen ein bisschen verbessern und ich will mit dem Christopher mal sprechen. Wie kann man dich erreichen?
Ja, auf LinkedIn findet man mich. Da versuche ich auch immer direkt zurückzuschreiben innerhalb des nächsten Tages. Es gibt eine info@phronix.io E-Mail-Adresse. Genau, das sind so die einfachsten Wege. Ich glaube, meine Handynummer tue ich jetzt hier nicht.
Die packen wir in die Show Notes.
Ja, genau. Oh, super. Das ist richtig, richtig spannend und aufschlussreich gewesen. Zum Abschluss, lieber Christopher, kommt immer bei uns das Thema die Idee der Woche, weil kluge und Köpfe wie du einfach immer Ideen haben und noch mehr Ideen. Gibt es so Sachen, die dir durch den Kopf spuken, die du gar nicht selber machen willst, kannst oder solltest, wo du sagst, boah, da könnte man mal ein eigenes Unternehmen mitmachen?
Also ich glaube immer E-Mobilität. Noch ganz allgemein.
Ja, dieses Airbnb für Ladesäulen, das würde ich wirklich gern mal sehen. Also, weil ich glaube schon daran, dass da Potenzial gibt. Ich weiß, dass zum Beispiel wie nennen die sich? Encharge oder Uncharge auf Deutsch? Encharge, genau. Dass die das gerade vor ein paar Monaten gelauncht haben. Ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen. Vielleicht tun sie es auch querfinanzieren etc. Aber genau, also das würde mich wirklich freuen, wenn wir es schaffen, eben auch in ländlichen Umgebungen da ein bisschen die Infrastruktur, die private vielleicht zu öffentlicher zu machen. Weil ich sehe gerade nichts, also der Ausbau der Ladeinfrastruktur geht mir noch zu langsam. Und das geht, glaube ich, vielen so. Und deswegen sehe ich einfach ein großes Potenzial in diesem Airbnb. Aber das richtig hinzukriegen, ich freue mich darauf, davon zu hören, wenn es jemand richtig hinbekommen hat.
Das muss wird mal, spannend werden.
Muss man kurz erwähnen. Also Encharge hatten wir auch bei uns im Podcast. Episode Nummer 5 mit dem Simon. Könnt ihr euch gerne mal anhören danach.
Super.
Genau. Ja, also wir haben immer ganz viele Ideen, der Lukas und ich. Eigentlich haben wir, die Idee ist jetzt so banal nach unserem aufgenommenen Podcast. Und man kennt es ja bei Google Maps quasi, dass man verschiedene Routenoptionen wählen kann. Das heißt schnellste, kürzeste Route oder irgendwie Mautstraßen vermeiden, wenn man irgendwie ganz cheap unterwegs ist, wie ich hier gerade. Also alles zu umfahren, was kostet. Genau, aber sowas ist natürlich auch denkbar beim Thema Laden, dass man sich eben genau entscheidet, hey, ich will jetzt besonders schnell ans Ziel kommen, ich möchte besonders günstig ans Ziel kommen, weil ja doch irgendwie andere Betreiber auch unterschiedliche Preise haben, oder ich möchte besonders sicher ans Ziel kommen, das heißt auch irgendwie 2 Stunden später ans Ziel kommen, wenn ich weiß, die Zahl stimmt und ich kann dann meiner Verwandtschaft sagen, hey, bis dann bin ich da. Wie lange dauert's? Ich frage mal gleich so, wie lange dauert's, bis es sowas gibt?
Ja, ich glaube, es gibt es schon. Die Frage ist, wie gut ist es? Das ist, glaube ich, was mich da eher beschäftigt. Ja.
Also du bist noch
unzufrieden. Als habe ich deine Frage nicht beantwortet.
Ja.
Ich habe nur eine Rückfrage gestellt. Einer dieser nervigen Menschen bin ich. Na gut.
Ja, also es ist, glaube ich, sehr spannend. Aber wenn man sich jetzt anschaut, man fährt immer noch mit Google Maps. Und da fehlen vielleicht einfach auch noch so ein paar Knöpfe, wann die klassischen Betreiber da einfach ihre Routen so anpassen, dass ich als Elektroautofahrer da irgendwie besser berücksichtigt werde. Das ist wahrscheinlich so eine Frage, wann das der Fall sein wird. Und dann sind wir wieder beim lieben Google.
Ja.
Genau, super. Tobi, wie sieht's aus mit deinem Ladestopp?
Ist schon längst voll. deswegen, ich fahre jetzt wieder weiter Richtung Süden. Christopher, ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit. Super spannende Einblicke in so einen Startup-Gründer, fast schon Seriengründer, wie er das Thema E-Mobility jetzt noch von anderen Seite tackelt, glaube ich, das ganz vielen Leuten gar nicht so bewusst ist. Aber wir alle wissen, dass da was passieren muss und du nimmst das in die Hand, deswegen finde ich das super. Genau. Und dir weiterhin viel Erfolg und hat große Freude gemacht.
Ja, danke für die Einladung. Ihr macht auch einen coolen Job. Hat sehr viel Spaß gemacht hier.
Perfekt. Christopher, vielen lieben Dank. Dir ein schönes Wochenende.
Gleichfalls.
Servus.
Ciao, ciao.
Ciao.